legen wir gleich los. Einen wunderschönen guten Morgen allerseits.
Morgen.
Okay, wir haben das hier als Hausaufgabe gehabt, die A2. Es ging eben darum, die Ansätze rauszukriegen. Es geht um ein Gasvorkommen in einem Erdgasfeld. Wir haben hier eine Funktion gegeben. Diese Funktion gibt in erster Linie, welches Signalwort haben wir gleich oben im Text? Matthias?
Lehrpläne.
Sie sind natürlich an Bildungsstandards gebunden, das heißt, die kommen von ganz weit oben.
Wer bestimmt, was Schüler lernen?
Das ist eine schwierige Frage. Es gibt viele Quellen, aus denen sich die Bildungspläne, da werden ja die Dinge dann festgehalten, die die Kinder lernen.
Feature von Lorenz Schröter.
Beim Thema Schule ist jeder Experte, weil jeder selbst mal auf der Schule war und dann vielleicht noch Kinder hat, die diese Erfahrung wiederholen. Auch ich bin so ein Experte und frage mich, wer zum Teufel eigentlich bestimmt, was Kinder lernen und wie.
Mein Name ist Marina Rietschel. Ich bin Lehrkraft an der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule in Wedel an der Elbe. Ich unterrichte in den Fächern Mathematik, Geschichte und Kunst. Unsere Klassen sind von 5. bis zum 10. Jahrgang.
Erstens, Bildungspläne.
Ich kann nicht wie früher unterrichten, indem ich sage, ich bereite jetzt eine Unterrichtsstunde oder zu einem Thema in Mathematik einen Ablauf vor und der wird von allen so durchgezogen. Das geht eben nicht mehr. Wenn wir Schüler inklusiv unterrichten, müssen wir stärker auf die Individualität dieser Schüler eingehen. Der eine hat noch ein Problem, 30 durch 3 zu teilen. Der andere fragt schon, wie potenziert man eigentlich Brüche?
Ich habe Lehrerinnen erlebt, die Tiger mit IE schrieben und Buntstifte mit D. Letztere in einem altsprachlichen Berliner Gymnasium. Wie sollen denn die Kinder Rechtschreibung lernen? Die Generation, die nach der Methode Schreiben nach Gehör gelernt hat und die wegen mangelhafter Orthographie nur 2 Punkte Abzug bei den Deutsch- und Englischnoten bekam, diese Generation ist heute im Schuldienst angelangt und schreibt Tiger mit IE. In der Klasse meines Ziehsohns unterläuft einer Deutschlehrerin bei fast jeder Mitteilung an die Eltern oder bei den Hausaufgaben ein Grammatik- oder Rechtschreibfehler. Ich bin natürlich entsetzt. Wer erlaubt sowas? Wonach müssen sich eigentlich Lehrer richten?
Naja, es gibt offizielle Verfahren. Das sind Lehrplankommissionen. Diese Lehrplankommissionen werden meist von Ministerien zusammengesetzt und zwar, wie es bei uns üblich ist, pluralistisch. Aber es sind im Wesentlichen Fachleute in dem Sinn, dass es Lehrerinnen und Lehrer oder Schulverwaltungsleute sind. Das ist das, was das offizielle Verfahren ist.
Beim Thema Schule ist jeder Experte. Und dann gibt es noch die wirklichen Experten. Meine erste Anlaufstation ist Hans Brügelmann. Denn ich frage, wer bestimmt, was Kinder lernen?
Im Hintergrund gibt es, wie überall in demokratischen Willensbildungsprozessen, natürlich andere Akteure auch. Und da wird auch unterschwellig natürlich, ohne dass das sichtbar wird, Einfluss genommen. Die enthält natürlich auch vorweggenommene Erwartungen Dritter, weil man weiß, das geht ja durch einen politischen Prozess durch. Und man versucht, das, was einem wichtig ist, nicht störanfällig zu machen.
Hans Brügelmann ist Reformpädagoge. Ein Alt-68er mit John-Lennon-Brille, kurzem Vollbart und Rollkragenpullover. Er wird mitverantwortlich dafür gemacht, dass Schreiben nach Gehör sich so ausgebreitet hat. Brügelmann ist einflussreich. Auch er bestimmt als Wissenschaftler mit, was Kinder lernen. Also der richtige Feind für mich. Das Problem ist, Hans Brügelmann ist sehr sympathisch. Wir treffen uns im Haus seines Sohnes am Rande von Berlin.
Entscheidend für das, was in einer Kommission passiert, ist eigentlich, wen schickt man in die Kommission? Und da gibt es im Grunde 2 leitende Ideen. Die eine ist, ein Ministerium wird versuchen, Leute reinzunehmen, die der eigenen politischen Richtung gemäß Ideen entwickeln. Und das zweite ist, das Ministerium wird kalkulieren, wie es Akzeptanz für seine Vorschläge kriegt. Das heißt, es wird auch eine gewisse Breite versuchen zu repräsentieren. Und das ist ein Balanceakt und etwas, was man oft nicht vorher so kalkulieren kann, wie man denkt, weil solche Kommissionen auch Eigendynamiken entwickeln. Also spielen Menschen, Einzelpersonen spielen eine große Rolle.
Das hat man sich ja schon immer gedacht, dass bei diesen Kommissionen gemauschelt wird und sich so jeder nach Bedarf seinen Experten holt. Also gleich rein ins Wespennest. Zum Ministerialrat Renzo Constantino im Kultusministerium von Baden-Württemberg.
Also es gibt so die, um es jetzt mal überstürzt zu sagen, wenn die SPD dran ist, werden GEW-Mitglieder einberufen und wenn die CDU dran ist, kommen die vom Philologenverband. Entweder werden sie konservative Lateinknochen oder eben Larifari-Politologie-Oberstudienräte berufen.
Schön, dass Sie genau diese Frage stellen. Da kann ich ein ganz klares Nein sagen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Entscheidend bei der Auswahl sind einfach fachliche Eignungen. Das sind Personen, die schon lange im System sind, in der Schule schon sind, die sich bewährt haben über viele Jahre hinweg. Denn die Pläne werden von Lehrkräften für Lehrkräfte gemacht. Überhaupt nicht die Frage nach politischer Couleur oder Zugehörigkeit zu irgendeinem Verband. Das spielt keine Rolle, wird auch nicht abgefragt.
Man ist manchmal überrascht, wenn man in einem Fachgremium ist und das Gefühl hatte, da ist ein Konsens zustande gekommen, wenn man dann hinterher das Produkt sieht, was veröffentlicht wird, weil dazwischen eben noch Schritte in der Ministerialbürokratie, die wiederum ganz stark ja verwoben ist mit den Parteien.
Natürlich ist es so, dass es viele auch Lehrer auch Gewerkschaftsmitglieder sind. Das ist ja auch gut so an der Stelle.
Matthias Anbuhl vom Deutschen Gewerkschaftsbund.
Es gibt aber auch ganz, ganz viele Kooperationen zwischen Schule und Wirtschaft in dem Bereich. Also es gibt teilweise sogar auch Personenidentitäten. Das heißt, in Kultusministerien sind Menschen zuständig für die Lehrpläne, die zugleich auch Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Schule-Wirtschaft sind, die von den Arbeitgeberverbänden organisiert werden.
Lehrplankommission.
Lehrpläne.
Bildungsstandard.
Bildungsplan.
Ein Lehrplan.
Bildungsplan,
Rahmenpläne,
Bildungspläne,
demokratischen Willensbildungsprozess.
In der Gemeinschaftsschule von Wedel, das liegt an der Stadtgrenze von Hamburg und gehört zu Schleswig-Holstein, bin ich mit Marina Rietschel verabredet. Sie hat 5 Kilo Unterlagen mit Lehr- und Rahmenplänen in ihrem Stoffbeutel mitgebracht.
Ich habe jetzt erfahren, man kann bei Ihnen nicht mehr sitzen bleiben, das ist ja super.
Am Ende der 9. Klasse gibt es eine zentrale Abschlussprüfung für den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss in Schleswig-Holstein. Bis dahin laufen praktisch die Schüler von Klasse 5 bis Klasse 9 durch. Wir unterstützen natürlich mit Förderangeboten, wir unterstützen mit Lernplänen bei leistungsschwachen Kindern und wir versuchen, die leistungsstarken Kinder zu fördern. Das ist eben eine sehr, sehr große Aufgabe, diesen differenzierten Unterricht zu gestalten und auch bei jedem anzukommen.
Die Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule ist eine durch und durch normale Schule. Relativ hoher Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund. Alle wirken auf den ersten Eindruck nett und offen. Kinder halt. Es gibt oft Unruhe. Probleme von zu Hause oder der Pause werden in den Unterricht hineingetragen. Der Rektor heißt Stefan Krumme.
Ich unterrichte Sport und Biologie und Naturwissenschaften.
Groß und kräftig. Glatze. Vollbart, Ohrring und ausschweifend tätowiert. Eine richtige Respektsperson.
Letztendlich haben ja Studien auch gezeigt, dass Sitzenbleiber im Wiederholungsjahr nicht unbedingt bessere Leistung bringen, sondern häufig ist es so, ach, ich hatte es schon mal, ich nehme mich ein bisschen zurück, das wird schon irgendwie. Und wenn Sie dann wieder sozusagen in der regulären Schulstufe landen, merken Sie, dass die Lücken immer noch da sind. Sondern Ziel ist es tatsächlich, in einer Gemeinschaftsschule Basiswissen zu schaffen, was sicherlich heterogen erreicht wird, um dann tatsächlich den bestmöglichen Abschluss zu erreichen. Und einige Kinder holen Sachen, die sie in 5 nicht so lernen konnten, dann in 6, 7 auf.
Wir leben alle in unseren Milieus. Ich bin zum Beispiel Akademiker. Meine Eltern auch. Meine Tochter wird vermutlich auf irgendeine Waldorfschule oder ein schickes Gymnasium gehen. Und nicht auf eine Gemeinschaftsschule, bei der viele auf einen höheren Schulabschluss hoffen. Das ist wichtig, wenn ich der Frage nachgehe, wer bestimmt, was Kinder lernen.
Mein Name ist Maren Morde-Collado. Ich bin Realschullehrerin und unterrichte die Fächer Französisch und Englisch hier an der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule in Wedel. Im Französischen ist es jetzt vielleicht für die Schülerschaft einfacher. Wir nehmen wesentlich mehr Grammatik aus dem Lernstoff. Also man lernt erstmal nur eine Zeitform. Und auf der anderen Seite kommen aber auch viele Sachen dazu. Es ist jetzt ganz wichtig, auch gerade im Anfangsunterricht, verschiedene mündliche Techniken zu erwerben, ganz viele Dialoge, dass die Kinder ins Sprechen kommen. Es sind nur die Kompetenzen, also die Sprachkompetenzen, die vielleicht jetzt mehr im Vordergrund stehen.
Radikaler Ortswechsel. Von der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule in Wedel, Schleswig-Holstein, nach Marbach am Neckar. Hier wurde Schiller geboren, hier steht das Deutsche Literaturarchiv und das größte Gymnasium in Baden-Württemberg. Eventuell das größte Deutschlands. 2352 Schüler, knapp 200 Lehrer. Es ist eine Vorzeigeschule. Es gibt Koch-, Astronomie- und Roboterkurse, eine Imkerei-AG, Austauschprogramme mit den USA, China und Irland sowie Hochbegabtenklassen.
Wir nehmen nur getestete Kinder bei uns auf. Die müssen ein IQ von mindestens 130 haben und dann können die bei uns in einer Hochbegabtenklasse unterrichtet werden. Wir füllen damit 3 Klassen, das heißt ungefähr 60 bis 65 Kinder haben wir. In meinen Klassen ganz speziell, wir sind sehr, sehr schnell fertig mit unserem Unterrichtsstoff, weil meine Kinder sind ausgesprochen intelligent, die haben eine sehr schnelle Auffassungsgabe und die müssen nicht so viel üben wie vielleicht in anderen Klassen. Das heißt, wir haben Zeit. Und jedes Kind hat irgendwo mal was entdeckt, wo es sagt, das möchte ich jetzt genauer wissen. Das letzte Mal waren es Strichcodes auf Verpackungen. Das ist eine 5. Klasse, die hat das entdeckt, die wollten wissen, wie es geht. Ich musste gar nichts sagen, die haben das selber miteinander besprochen, was könnte das sein, wie könnte es gehen. Und letztendlich haben die das in meiner Stunde entwickelt bis hin zu Ländercodes. Die haben dann verglichen, was sie so alles in ihren Taschen haben. Und im Prinzip hatten die das nachher vollständig entdeckt.
Andrea Kofalek bringt gern mal ihren Hund mit. Schulhunde sind ein pädagogisches Mittel, um Ruhe in eine Klasse zu bringen. Gibt es Streit, kümmern sich die beiden Kontrahenten um den Hund und sind danach befriedet, sagt Andrea Kofalek. Als sie ihrem Direktor die Idee von Schulhunden erklärte, meinte der nur, probieren Sie mal. So läuft das am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach.
Man kann schon sagen, dass die Schule sich in den letzten 15 bis 20 Jahren zu einem Innovationsmotor für Unterrichtsentwicklung im Land hin entwickelt hat.
Direktor Christoph Martin.
Die Schule war die erste Schule, die zum Beispiel das Fach Naturwissenschaft und Technik, genannt NWT, überhaupt erprobt hat, entwickelt hat und dann eigentlich auch in die Fläche gebracht hat. Das ist heute ein Renner im ganzen Land, dieses Fach. Wir waren und sind die erste Schule in Baden-Württemberg, die Chinesisch als zweite Fremdsprache eingeführt hat und auch natürlich jetzt praktiziert. Wir waren Versuchsschule für den neuen Bildungsplan mit vielen Lehrkräften. Wir haben in vielen Bereichen, glaube ich, Neues auf den Weg gebracht. Wir gehen jetzt gerade dran, Arabisch als Fremdsprache hier einzuführen, Russisch als Fremdsprache einzuführen. Also in vielen Bereichen ist die Schule vorne dran, weil wir glauben, dass wir durch die Größe der Schule mit vielen Schülern, die viele Interessen, viel Neugierde mitbringen, aber auch vielen Lehrkräften, wo man den Druck auf viele Schultern verteilen kann, möglicherweise mehr leisten können, als das andere Schulen imstande sind.
Wer bestimmt, was Schüler lernen? Nicht nur Schulbehörde und Lehrplankommission.
Die Schüler natürlich ein Stück weit bestimmen auch durch ihre Wahl, was passiert. Ja? Und je mehr angeboten wird, desto größer ist die Wahl. Und je mehr Schüler eine bestimmte Wahl treffen, desto mehr Rückmeldung bekommt man eigentlich auch darüber, was gut läuft und was nicht gut läuft. Ja? Ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, dass irgendetwas nicht gut läuft. Ja?
Seit ewigen Jahrzehnten erforschen Didaktiker, wie man was den Schülern beibringen soll. Kleine Klassen, Gruppenarbeit, kürzere Schulzeit, Reformideen. Es wurde geforscht, befragt und meist waren die Pilotprojekte erfolgreich. Und dann kam ein Pädagoge aus Neuseeland, John Hattie. 2008 fasste er alle Forschungen zu einer Metastudie zusammen, um herauszufinden, was nun am allerbesten sei. Das Ergebnis der Hattie-Studie war: alles egal. Große Klassen, kleine Klassen, Gruppenarbeit oder Frontalunterricht. Das macht alles keinen Unterschied. Bei dem einen Lehrer ist die Methode erfolgreich, bei einem anderen wiederum nicht. Die ganze Didaktik der letzten Jahrzehnte für die Katz. Es kommt nur auf den Lehrer, die Lehrerin an.
Das Problem ist nur, dass auch Hattie nicht sagen kann, worauf es denn beim Lehrer ankommt. Also wenn Sie mal so in verschiedene Klassen gehen, die möglicherweise mit demselben Lehrwerk arbeiten, dann wird Ihnen auffallen, dass es Kleinigkeiten sind, die zu tun haben mit dem sehr persönlichen Stil der Lehrperson, wie das ankommt, was die aus demselben Schulbuch machen oder aus derselben Unterrichtseinheit machen. Alles sagt, es kommt auf den Lehrer an. Hattie ist für mich genau das Beispiel für dieses Problem. Es werden Aussagen auf einer Allgemeinheitsebene gemacht, die uns nicht weiterhilft, konkret Probleme zu lösen.
Mhm. Aber dann würde ja sozusagen Programmreformen oder Schulreformen oder Lehrplansreformen gar nichts bringen.
Das ist ja das, was man auch tatsächlich feststellt, dass Lehrplanreformen sehr wenig verändern, dass sogar Strukturreformen, denken Sie an die gymnasiale Oberstufe, wo man dann Grund- und Leistungskurse abgeschafft hat und statt 3 Stunden 5 Stunden jetzt durchgängig 4 Stunden macht und dann sagt die Tosca-Studie aus Tübingen, hat kaum was verändert.
Zweitens, Kompetenz.
Ich heiße Ecevit Karakuş und ich unterrichte Physik, Mathematik und Informatik an einem Gymnasium. Vor 3-4 Jahren gab es in Mathematik einen Wechsel bezüglich dieser Kompetenzorientierung.
Lernstoff.
Kompetenz.
Innovationsmotor.
Die ökonomischen Kompetenzen.
Bildungsplan.
Lehrplanreform.
Sprachkompetenzen.
Wie konkret sind diese Kompetenzen formuliert?
Kompetenz ist mehr als Wissen, beinhaltet Kenntnisse und Fähigkeiten, aber auch Verhalten und eine Disposition im subjektiven Bereich. Kompetenzmodelle gibt es für jedes Fach oder für jeden fachspezifischen Bereich.
Alfred Lumpe von der Behörde für Schule und Berufsbildung in Hamburg. Es
sind unterschiedliche Kompetenzmodelle, die sich dann auf verschiedene Dimensionen beziehen.
Wenn man der Frage nachgeht, was Schüler lernen, fällt sehr oft das Wort Kompetenz.
Ich nehme das Beispiel Mathematik ganz stark, ja, trockene Mathematik gelernt, sage ich mal. Einfach, da ist eine quadratische Gleichung als Beispiel, die ist zu lösen, Punkt. Heutzutage würde man solche Aufgaben nicht stellen, sondern die Aufgaben müssen in Kontexten sein, die irgendwie ansprechend sind für Schüler. Der Inhalt hat sich nicht geändert, aber die Aufmachung schon.
Was ist Kompetenz?
Das sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Schülerinnen und Schüler erwerben sollen, um erfolgreich eben in ihrem Leben nach der Schule bestehen zu können. Ich sage in Gesellschaft, Familie und Beruf. Das sind fachliche Kompetenzen, dass ich einfach Inhalte weiß, kenne, Dinge beherrsche, sprich Methodenkompetenz, kann ich mit einem Computer umgehen. Es sind aber auch personale und soziale, also überfachliche Kompetenzen. Wie bin ich als Animal Soziale, als Zoon Politikon, um mit Aristoteles zu sprechen, in der Lage, mich angemessen in einer Gesellschaft, in einer Gruppe zu bewegen? All diese Kompetenzen versuchen wir mit den Schülern zu entwickeln.
Ein Lehrplan regelt und schreibt fest, was ein Lehrer machen soll. Das Input, das, was er behandeln soll im Unterricht. Ein Bildungsplan ist ein kompetenzorientierter Plan und er beschreibt das, was die Schüler am Ende können sollen.
Zum Kompetenzerwerb im Fach Deutsch. Dem Deutschunterricht fällt vor allem die Aufgabe zu, Lesefreude und Leseinteresse zu wecken, zu fördern und zu erhalten. Lesekompetenz ermöglicht das umfassende Verstehen von Texten. Es wird daher immer wieder methodisch vielfältig geübt, Texten und Medienprodukten Informationen zu entnehmen, diese miteinander und mit dem Vorwissen zu verknüpfen, sowie sie kritisch zu bewerten. Dabei wird von einem erweiterten Textbegriff ausgegangen, der literarische Texte, Sach- und Gebrauchstexte sowie Produkte unterschiedlicher Medien umfasst. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln die Fähigkeit, Texte in einem kommunikativen Prozess zu verstehen, zu nutzen und zu reflektieren. Sie wenden verschiedene Lesetechniken wie navigierendes und vergleichendes Lesen sicher und funktional an.
Ich glaube, da muss man auch ein bisschen so die Genese der Bildungspläne sehen. Es gab in den 90er Jahren in Baden-Württemberg einen Bildungsplan, der sehr stark inhaltsorientiert war, wo die Lehrer also genau wussten, welche Inhalte und Themenfelder sie bearbeiten müssen. Dann kam die Phase ab dem Jahr 2004, dem 8-jährigen Gymnasium, die Phase der Kompetenzorientierung. Das heißt, es standen fast keine Inhalte mehr drin, sondern nur noch Kompetenzen, die die Lehrkräfte mit den Schülern erarbeiten sollten. Und jetzt kommt 2016 der neue Bildungsplan, der aus meiner Sicht ein Stück weit eine Synthese der beiden letzten ist. Einerseits baut er die Kompetenzorientierung aus, andererseits legt er wieder mehr Wert auf Inhalte, sodass die Lehrer wieder eine bessere Orientierung haben. Mit welchen Inhalten kann ich welche Kompetenzen schulen und erarbeiten?
Es gibt diese berühmte Aufgabe, ich stelle mir die Erde vor und ich stelle mir vor, dass um den Äquator ein Seil gespannt ist. Und dieses Seil, sagen wir mal so, ist ungefähr 40.000 Kilometer lang. Wenn ich dieses Seil jetzt um 1 Meter verlängere und so tue, als könnte ich praktisch dieses Seil gleichmäßig um den Äquator drumherum legen, so entsteht ja eine Lücke zwischen der Erde und diesem Seil. Und dann ist die Frage, kann eine Katze durch diesen Zwischenraum schlüpfen? Das Erstaunliche ist ja, sie kann, weil der Zwischenraum ungefähr 16 Zentimeter beträgt, was ja unglaublich ist, wenn man sich überlegt, diese 40.000 Kilometer Seil verlängere ich um einen Meter. Und ich nehme jetzt einen Fußball und spiele das Spielchen dort durch und erkenne, Moment mal, die Verlängerung von einem Meter führt ja wieder zu demselben Ergebnis eines Zwischenraums von 16 Zentimetern. Dann ist das also schon mal so ein Zusammenhänge erkennen. Ja, das ist bei allen ähnlichen Situationen so. Und wenn Sie dann noch in der Lage sind zu sagen, zu verallgemeinern und zu denken, Moment mal, das ist ja irrwitzig, das hängt ja gar nicht vom Radius ab, sondern das ist ja eigentlich immer derselbe Wert, den ich da ermittle, nämlich 1 durch 2 Pi, dann sind sie auf der höchsten Kompetenzstufe.
Wie gingen die Römer oder die antike Welt mit Fremden um? Welche Stellung hatten Menschenrechte damals? Das sind Menschheitsthemen, die sind heute aktuell wie eh und je.
Jürgen Sauter unterrichtet Politik und Latein am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach.
Wenn es darum geht, zu sagen, wie verfahren wir juristisch mit autonomen Autos, also selbstfahrenden Autos. Das heißt, das Auto lenkt, hinten sitzt jemand drin und es kommt zu einem Unfall. Das System kann nur noch entscheiden, welchen Unfall, welche Art von Unfall er baut. Ja, überfährt er eine Frau mit Kind oder einen Sachschaden, fährt er einen Tanklastwagen oder wie auch immer. Auf der juristischen Ebene brauchen wir für diese Fragen eine Lösung. Wer haftet? Haftet der Hersteller? Haftet der das einsetzt, also der hinten drin sitzt? Und wenn wir die Antike sehen, da haben wir ein ganz ähnliches Problem, nämlich wir haben ein Instrument, das autonome Entscheidungen trifft, aber keine Rechte hat, also keinen Rechtsstatus. Die Sklaven, ja, Sklavenhaltung in der damaligen Zeit, die Sklaven waren Objekte, hatten Objektscharakter. Was passiert, wenn ein Sklave einen Fehler macht, wo Menschen zu Schaden kommen? Wer haftet da? Und wenn man sich mit diesen Fragen beschäftigt, sage ich nicht, dass es eine Lösung für heute ist, aber sie helfen dabei, auch heutige Probleme zu bearbeiten.
Drittens, grauer Markt.
Es gibt den sogenannten grauen Markt bei den Lehrmittelanbietern und die stoßen oft in Sachen vor, wo die Schulbücherverlage noch nichts haben, wo sie sagen, okay, wir machen jetzt ergänzendes Material. Haben Sie damit Erfahrung oder wie reagieren Sie darauf, wenn Sie sagen, da sind jetzt plötzlich andere Mitspieler?
Sie denken an Unterrichtsmaterialien von Verbänden oder Unternehmen oder anderen Gruppierungen der Gesellschaft. Es gibt die Möglichkeit, dass natürlich Unternehmen auch Unterrichtsmaterial oder Umweltverbände Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen, meistens kostenfrei, manchmal verbunden auch mit Fortbildungseinrichtungen. Über die Verwendung dieser Materialien entscheiden die Schulen eigenverantwortlich. Es gibt einen Rahmen, in dem natürlich keine Werbung betrieben werden darf. Aber wenn Sie den Qualitätsansprüchen eines guten Unterrichts Rechnung tragen und standhalten, dann ist das eine Serviceleistung, die man nutzen kann.
Die wenigsten Lehrer, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass sie die Unterrichtsmaterialien der Verbände verwenden würden. Dazu Ecevit Karakusch.
Ganz wenig Erfahrung. Wir kriegen zum Beispiel im Fach Physik, gibt es, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber von irgendeinem Institut für Kernphysik gibt es Unterlagen zum Beispiel, die verwenden wir. Die sind nicht, sagen wir mal, nicht allzu sehr kernenergieorientiert. Die sind auch alt, also mindestens 10, 15, 20 Jahre alt. Aber man kann da schon, sagen wir mal, so eine leichte Sympathie vielleicht für Kernenergie sehen. Und wir verwenden sie trotzdem, weil wir nichts anderes haben. Aber ich kann nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie Manipulationsversuchen von irgendwelchen Verbänden unterliegen.
Initiative Schule Arbeitswelt.
Operativer Zweig.
Sozioökonomische Bildung.
Ein Angebot unterbreiten.
Unterrichtsmaterialien.
Orientierung zu geben.
Qualitätskontrolle.
Wenn man durch Berlin-Mitte läuft, sieht man die renovierten Altbauten, die neuen Stahl- und Glasfassaden. Hier residieren die Verbände und Lobbygruppen. Milchwirtschaft, Energieunternehmen, Berufsverbände, Greenpeace. Manche mit undurchsichtigen Namen, wie die Agentur für Investitionsförderung. Viele davon sind auch in Sachen Schule aktiv.
Der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften engagieren sich in der Initiative Schule Arbeitswelt für eine umfassende, wir nennen es sozioökonomische Bildung.
Matthias Anbuhl vom Deutschen Gewerkschaftsbund.
Das heißt, für eine Bildungspolitik, die den jungen Menschen vielfach über das Wirtschafts- und Arbeitsleben aufklärt und sie vorbereitet auf ihre Rolle als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer, über ihre Rechten und Pflichten, die auch soziale Fragen und ökologische Fragen thematisiert. Wir beschäftigen uns mit Unterrichtsmaterialien auch zu bestimmten Themen. Wir erstellen, muss man auch sagen, in Zusammenarbeit mit der Hans-Böckler-Stiftung auch Unterrichtsmaterialien für die Schulen zur sozioökonomischen Bildung und engagieren uns aber auch dafür, dass diese Materialien auch geprüft werden von externer Seite, weil wir erleben zurzeit, dass es einen grauen Markt gibt an Unterrichtsmaterialien aufgrund der veralteten Schulbücher teilweise, wo mehr und mehr Unternehmen und auch Wirtschaftsverbände, aber auch Gewerkschaften Unterrichtsmaterialien bereitstellen, um diese Lücke zu füllen. Das Problem dabei ist, dass anders als bei Schulbüchern hier keine Qualitätskontrolle stattfindet. Wir haben gesagt, jetzt auch die Hans-Böckler-Stiftung hat zum Beispiel gesagt, wir wollen gerne unsere Materialien der Qualitätskontrolle unterstellen. Hat das zum Beispiel gemacht, als es den Materialkompass von den Verbraucherzentralen gab. Da wurden die Materialien geprüft und für gut befunden. Es fehlt uns aber eine flächendeckende Kontrolle. Das heißt, wir haben einen Riesenmarkt an Unterrichtsmaterialien, die nicht geprüft werden, anders als Schulbücher. Ich gehe davon aus, dass es schon eine Nachfrage gibt, einfach weil eine Lücke entsteht an aktuellen Materialien. Zur Frage Globalisierung, Industrie 4.0, was ist das eigentlich an der Stelle? Da sind die Schulbücher leider oft noch veraltet einfach.
Ich habe mir die Unterrichtsmaterialien der Gewerkschaft angesehen. Eigentlich alles in Ordnung. Nichts Falsches, aber man spürt, wenn man nachschaut, was fehlt. Die Richtung. Rechte für Arbeitnehmer kommen vor. Selbstständigkeit und Unternehmergeist sind eher so lala. Als ich ihn auf ein kleines Detail anspreche, das meiner Meinung nach nicht ganz richtig dargestellt wird, nämlich dass Frauen weniger als Männer verdienen und dass bei der Frage gleicher Lohn für gleiche Arbeit nicht das Bundesamt für Statistik zitiert wird, sondern eine Website, da wird das Interview schwierig.
Hier heißt es gleiche Arbeit, weniger Lohn.
Dann würde ich es gerne mal erstmal in Ruhe anschauen, weil ich habe jetzt hier... Ich muss jetzt, also Sie können mal
rausmachen. Ja, Sie haben Zeit, solange ich
mache. Anstrengend war auch das Gespräch im herrlichen Glas-, Holz- und Stahlbau im Haus der deutschen Wirtschaft. Obst und Kaffee auf dem Konferenztisch, der Pressesprecher war auch dabei. Und Yvonne Kohlmann von der Initiative Schule und Wirtschaft des Arbeitgeberverbandes war sehr defensiv. Denn oft wurde die Wirtschaft kritisiert, wenn sie sich in die Schule einmischt.
Und es gibt auf regionaler Ebene runde Tische für Bildung. Wir nennen es Arbeitskreise, wo sich Schulen und Unternehmensvertreter vor Ort treffen können.
Frau Kohlmann ist nervös und redet lang. Bald summt mir der Kopf.
Was passiert, außer dass diese Organisation gibt?
Im Zentrum geht es darum, dass wir ein Angebot bereithalten wollen für Schulen, um hier junge Menschen, Schüler auf dem Weg ins Berufsleben zu unterstützen. Auch mal mit Azubi sprechen, wie sieht es denn aus, was erwartet mich zum Beispiel in einer Ausbildung als Mechatroniker oder welche Unternehmen vor Ort bieten Ausbildungsplätze an. Und dass man hier zum Beispiel auch Praktika bereithält, damit Schülerinnen und Schüler mal einen Eindruck bekommen, wie sieht es denn in der Berufswelt aus?
Frau Kohlmann ist sehr vorsichtig.
Auf Ihrer Website habe ich eine Publikation gefunden, das kann ich nachvollziehen, dass die Wirtschaft in den Schulbüchern nicht so gut wegkommt. Die Unternehmerseite wird einseitig dargestellt als, sagen wir es mal so, Ausbeuter oder sowas. Das habe ich auf Ihrer Website gefunden. Können Sie dazu was sagen?
Dazu kann ich nichts sagen, weil das nicht bei uns auf der Website steht.
Das habe ich gestern noch gelesen. Publikationen, BDA, glaube ich sogar bei Schule und Wirtschaft.
Nee, bei Schule und Wirtschaft. Also der Punkt ist, dass Sie unterscheiden müssen. Und deshalb passt es jetzt auch nicht dazu, weil die BDA ist natürlich eine Interessensvertretung, wo es darum geht, dass bestimmte Dinge hier auch nochmal in den Mittelpunkt gestellt werden, die politisch sich ändern müssen. Schule und Wirtschaft ist ein operativer Zweig. Wir sind eine Initiative, die hier aktiv Unterstützungsleistung geben wollen. Und deshalb werde ich dazu Ihnen jetzt auch nichts sagen können. Wir geben Materialien heraus. Wir haben jetzt auch Checklisten Lehrerbetriebspraktikum herausgegeben und wir haben hier gemeinsam mit Lehrerinnen, Lehrern, mit Studienleitern, also mit der Universität in Dresden haben wir zusammengearbeitet. Wir hatten hier Lehramtsstudierende dabei, wir hatten Unternehmensvertreter dabei und es geht darum, Orientierung zu geben, wenn man ein Lehrerbetriebspraktikum macht.
2015 hat der Arbeitgeberverband ein Buch der Bundeszentrale für politische Bildung kritisiert. Das Unternehmertum käme darin zu schlecht weg. Das Bundesinnenministerium hatte Verständnis für die Klagen und das Buch Ökonomie und Gesellschaft verschwand aus dem Angebot der Bundeszentrale. Daraufhin gab es einen Sturm der Entrüstung über den Einfluss der Wirtschaftslobby. Inzwischen ist Ökonomie und Gesellschaft wieder erhältlich. Die Wirtschaft versucht, Einfluss zu nehmen.
Eine der größten Aktivitäten, die wir in letzter Zeit recherchiert haben, sind die Schulaktivitäten von RWE in Nordrhein-Westfalen.
Felix Kamella von der NGO Lobby Control in Köln.
Und da ist es so, dass es sich hier nicht nur um ein einzelnes Projekt handelt, sondern dass RWE sehr breit aufgestellt ist und die Aktivitäten so vielfältig sind, dass eigentlich man in seiner Schullaufbahn mehrfach mit RWE in Kontakt kommen kann. Das fängt an, dass man bei der Einschulung Brotdosen von RWE geschenkt kriegt. Dann gibt es Sportveranstaltungen, wo das RWE-Banner im Hintergrund hängt. Es gibt Unterrichtsmaterial von RWE. Es gibt Wissenschaftswettbewerbe. Und dieses Bündel an Maßnahmen, da stecken so viele Ressourcen, da stecken so viele professionelle Kapazitäten von RWE drin, dass gerade bei den Auseinandersetzungen um Braunkohle die NGO, die Bürgerinitiative vor Ort, die sich gegen Braunkohle engagiert, gar nicht die Möglichkeiten hat, mit RWE mitzuhalten. Nichtsdestotrotz, wenn man sich anschaut, welche Aktivitäten es von RWE gibt, sieht man eben, dass diese von den Schulen akzeptiert werden, dass sie auch angefragt werden. Wir hatten uns im Vorfeld der Recherchen Kooperationsvereinbarungen zwischen RWE und Schulen im Rheinischen Braunkohlerevier besorgt, wo ganz klar drin steht, Ziel dieser Kooperation ist es unter anderem auch, den Schülern zu vermitteln, welche herausragende Bedeutung die Braunkohle eigentlich für die Region und für die Gesellschaft hat. Das heißt, die Absicht von RWE, Einfluss an den Schulen zu nehmen, ist klar sichtbar. Die Schulen haben diese Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.
Bildungsplan.
Professionelle Dienstleister für Unterrichtsmaterialien.
Kompetenzmodell.
Den grauen Markt.
Höchsten Kompetenzstufen.
Unterrichtspaket.
Fertigkeiten. Lehrplan.
Dass der mündige Lehrer.
Kompetenzorientierung.
Bei der Einschulung verteilt die SPD vor dem Schultor Brotboxen. Im Sexualkundeunterricht werden Probepackungen von OB verteilt. Werbeartikelfirmen bedrucken Buntstifte und Radiergummis mit Firmenlogos, die dann vor den Toren von Grundschulen verteilt werden. Krankenkassen bieten Sehtests an Schulen an, um an die Adressen der Eltern zu kommen. So ein Schulleiter, der ungenannt bleiben will. Als wir das gemerkt haben, haben wir den Sehtest gestoppt, sagt er. Und? Regelmäßig bekommen wir ungefragt Unterrichtsmaterialien. Die entsorgen wir.
Sie dürfen zumindest innerhalb der Schule das nicht verteilen und ich glaube auch nicht, wenn Sie jetzt an einen Lehrer herangehen würden und würden sagen, ich habe hier 30 Bleistifte für dich und verteile die mal an die Schüler, das würden meine Kollegen nicht machen. Sodass also Ihnen nur übrig bliebe, sich vor die Schule zu stellen, am besten einen kleinen Plakat und den Schülern Bleistifte zu geben. Ob sowas nun sehr sinnvoll ist, wage ich mal zu bezweifeln, aber unterbinden könnte man es nicht.
Michael Rudolf, Schulleiter der Friedrich-Bergius-Schule in Berlin.
Ich habe das früher gelegentlich erlebt, dass Firmen speziell so Hygieneartikel den Schulen angeboten haben. Da konnten dann Lehrer hinschreiben und sagen, ich möchte mit meiner Klasse halt dieses Thema machen und könnten Sie mir da so ein Unterrichtspaket schicken? Und dann haben die das gemacht. Das ist mir hier an der Schule noch nicht begegnet. Ich würde das aber auch nicht für wirklich sehr bedenklich halten. Ob die Schule nun diese Dinge selber im Supermarkt kauft oder ob sie sie hier geschenkt bekommt, also da würde ich kein Problem drin sehen.
Die Sparkassen veranstalten das Online-Spiel Planspiel Börse. Es gibt Unterrichtsmaterialien zu Biodiesel, Diabetes, Windenergie und Brennwerttechnologie von interessierter Seite.
Den grauen Markt, den gibt es seit 10 Jahren und er ist für mich nicht relevant, weil ich informiere mich, ich lese Zeitungen, ich lese das Handelsblatt, ich lese die Zeit. Wir haben ein Schulbuch, das von einem Schulbuchverlag herausgegeben ist. Das heißt, dieser graue Markt, natürlich bekommt man diese Informationen, sei es vom Institut der Deutschen Wirtschaft oder Ähnlichem, die einen Aktualitätendienst und Informationsdienst haben. Und es ist die Aufgabe der eigenen Lehrkraft, kritisch zu prüfen, ist das ein geeignetes Material oder nicht. Und das passiert auch. Also jetzt zu meinen, bloß weil es ein neues Fach Wirtschaft gibt, sind da jetzt lauter Anfänger zu Werke, die hilfesuchend Unterrichtsmaterial einsaugen, woher auch immer sie das bekommen. Das ist ein aus meiner Sicht abwegiger Gedanke.
Häufig wird aber verschleiert, wer hinter diesen Aktivitäten an Schulen steckt. Es gibt professionelle Dienstleister für Unterrichtsmaterialien, die ganz explizit anbieten, die Aktivitäten so zu verpacken, so zu verschleiern, dass sie eigentlich gar nicht auffallen, sondern ja, positiv daherkommen. Man den Eindruck hat, es ist tatsächlich ein Mehrwert für die Schülerinnen und Schüler. Und dann steht ganz klein im Impressum, dass das unter anderem auch mit herausgegeben wurde von Finanzdienstleistern, Bundesverband Investment und Asset Management.
Der Verband besteht aus 92 Mitgliedern, die rund 2,6 Billionen Euro in Fonds und an Vermögen verwalten. Ihr Schulprojekt Finanzexperten an den Schulen schickt Finanzexperten in den Unterricht.
Ich habe im Fach Politik den klaren Auftrag, es gibt einen Beutelsbacher Konsens für unser Fach, das heißt ein Überwältigungsverbot und ein Kontroversitätsgebot. Das heißt, ich darf Schüler nicht zu einer Meinung zwingen bzw. überwältigen und ich darf auch nicht meinen Unterricht so gestalten, dass er nicht kontrovers ist, also dass er nicht zwei oder mehrere Positionen berücksichtigt. Und in dem Sinne kann ich natürlich Material aus dem grauen Bereich einsetzen als eine Position. Ich muss dann dafür sorgen, dass diese Position auch herausgefordert wird durch eine andere Position, durch anderes Material. Und viel Material ist tendenziös, leistet das nicht. Aber auch wieder hier, es ist die Aufgabe der einzelnen Lehrkraft, das zu erkennen und das auch sinnvoll im Sinne der Kompetenzentwicklung der Schüler einzusetzen.
Ein Fall, auf den ich gestoßen bin, als ich die Bildungsmesse Didakta in diesem Jahr besucht habe, ist ein neues Portal vom Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft. Das nennt sich Geflügel macht Schule. Und man könnte hoffen, dass es sich dabei um ein Aufklärungsportal handelt. Aber es wird sehr schnell klar, wenn man sich das anschaut, dass es hier darum geht, die Sichtweise dieses Zentralverbandes der Geflügelwirtschaft in die Schulen zu tragen. Und das bedeutet, die Tierhaltung wird ausschließlich positiv dargestellt. Massentierhaltung ist problemlos. Und damit dringt dieser Zentralverband eben nicht nur in die Schulen mit dieser Botschaft, sondern sendet auch ein politisches Signal aus, nämlich der Politik gegenüber zu kommunizieren, dass man nicht Teil des Problems ist, weil man an Massentierhaltung beteiligt ist, sondern Teil der Lösung. Man kommuniziert das offensiv, was man tut.
Geflügel macht Schule ist ein Informationsangebot der deutschen Geflügelwirtschaft. Wir möchten gerne zeigen, wie Geflügelhaltung, also Hähnchen- und Putenhaltung, heute in Deutschland aussieht. Und wir möchten den Lehrern ein Angebot unterbreiten, weil wir festgestellt haben, dass es tatsächlich Wissensdefizite gibt, erhebliche Defizite zum Teil. Und es gibt wenig Materialien, die sich tatsächlich mit diesem Thema auseinandersetzen.
Pressesprecherin Christiane von Alemann über das Bildungsangebot der deutschen Geflügelwirtschaft.
Wir verstehen Geflügelmachtschule tatsächlich als Angebot. Das heißt, wir setzen darauf, dass der mündige Lehrer natürlich selber entscheidet, ob und in welcher Form er dieses Angebot nutzen möchte. Wir möchten damit eine Lücke schließen, die wir sehen. Es gibt sehr wenig Bildungsmaterial in diesem Bereich. Gleichzeitig ist Geflügelhaltung Thema in vielen Unterrichtsfächern. Und das Angebot soll es dem Lehrer ermöglichen, selber zu entscheiden, was er in welchem Fach seinen Schülern anbieten möchte.
Viertens, digitale Schule.
Wenn es heißt, wer bestimmt, was Schüler lernen, dann gibt es ja nicht nur das Kultusministerium und die Lehrer. Es gibt dann noch Eltern und das Internet.
Der heimliche Lehrplan, das ist so, natürlich.
Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video.
Hallo, heute zeige ich euch den Aufbau einer pflanzlichen Zelle.
Ich hoffe, ihr habt alles verstanden.
Das folgende Video ist Teil eines Online-Lernkurses.
Heute erkläre ich euch in diesem Video, wie eine tierische Zelle aufgebaut wird.
Dies war der Aufbau einer pflanzlichen Zelle.
Ich hoffe, ihr wisst nun Bescheid über den Bau und die Funktion der Sprossachse.
Jetzt testen und selbst überzeugen.
Ich heiße Selina Kamzelak und ich mache mein Abitur jetzt im Frühjahr.
Nutzen Sie diese YouTube-Tutorials als Nachhilfe?
Teilweise schon, ja. Gerade in Bio und Physik gibt es da mittlerweile wirklich gute Videos, die schnell den Stoff beibringen, aber nicht nur.
Das Internet drängt sich immer weiter in die Handys und die Rechner der Kinder.
Das ist zum einen gut, wenn Kinder eine Frage haben, brauchen die nicht mehr zu mir kommen, die gucken einfach direkt ins Internet. Andererseits kommen dann natürlich auch Einflüsse, die uns nicht so gefallen. Es ist so viel zugänglich im Internet, was Kinder gewisser Altersstufen einfach nicht sehen sollten. Und das kursiert selbst hier auf den Handys. Die finden ein Video, das sie fasziniert oder auch begeistert. Und schon hat das hier jeder zweite Schüler.
Die Konzentrationsfähigkeit der Schüler hat extremst nachgelassen im Vergleich zu früher.
Christopher Burger, Englisch- und Religionslehrer an der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule in Wedel.
Handschrift, gibt es das noch?
Das gibt es noch. Es ist da schwierig, den Kindern den Sinn zu vermitteln, warum sie überhaupt noch handschriftlich arbeiten sollen, wenn man doch eigentlich in seiner Freizeit nur mit dem Computer arbeitet und auch da nur am Tippen ist. Was natürlich auffällt, ist, wie sich das Schriftbild verändert hat. Dadurch, dass sie halt eigentlich nur in der Schule schreiben, in Anführungsstrichen, und das privat überhaupt nicht mehr tun, ist das Schriftbild relativ schwach und schlecht. Die Rechtschreibung als solche auch. Gerade so WhatsApp-Nachrichten oder SMSen werden gerne am Stück geschrieben. Das heißt, man darf sich dann als Leser überlegen, wo endet das Wort, wo fängt das nächste an. Interpunktion etc. Das sind Sachen, die fallen schon massiv auf.
Früher, zu meiner Zeit, waren die Schulranzen bei weitem nicht so schwer wie heute. Es gibt mehr und größere Schulbücher. Wäre es da nicht besser, jedem Kind ein Notebook zu geben?
Natürlich ist das Internet wichtig und Notebooks und Computer sind Teil des Lebens und spielen auch in der Schule eine große Rolle. Aber jedes Medium hat seinen Platz und ich bin fest davon überzeugt, dass auch langfristig das gedruckte Medium nach wie vor seine Bedeutung haben wird. Wir beobachten, dass Schüler natürlich sich sehr schnell auf das Internet einlassen. Es ist sehr bequem. Es hat aber auch erhebliche Gefahren, zum Beispiel, indem ich einfach alles, was dort gezeigt wird, mal unkritisch hinnehme und mich nicht mehr mit Dingen befasse. Also wir erleben das oft bei den Präsentationsprüfungen der 10. Klassen, wo jeder Schüler dann zu einem selbstgewählten Thema etwas vorlegen soll. Manch einer, der druckt einfach nur mal bei Wikipedia was aus, hat das weder verstanden noch und meint, das wäre nun ein Wissen, was er erworben hat. Während wenn ich mich mit Büchern beschäftigen muss, muss ich sehr viel intensiver nachschauen, nachlesen, mir Dinge auch zusammensuchen und das ist etwas, was auch in Zukunft einfach notwendig sein wird.
Sie als Englischlehrer, wenn dann die Schüler dann mit Google Translate kommen, dann sagen sie auch, Englisch kommt aus dem Computer.
Richtig, springe ich auch regelmäßig an die Decke, gerade wenn sie irgendwie eine Präsentation vorbereiten sollen, hier bei uns im Computerraum über PowerPoint, und man dann einfach merkt, das habt ihr A nicht selber übersetzt, weil ihr gar nicht erklären könnt, was das für ein Wort ist, selbst auf Deutsch nicht, und die Satzstruktur stimmt hinten und vorne nicht.
Für den Psychologen und Psychiater Manfred Spitzer ein Graus. Er warnt vor digitaler Demenz, denn Computer würden die Lernfähigkeit der Kinder einschränken. Der Gebrauch digitaler Medien hinterließe wie jede eingeübte Tätigkeit Spuren im Gehirn.
Verblöden die Schüler durch zu viel Internet?
Ja, das ist schwer zu sagen. Wir beobachten schon, dass die Leistungen schwächer sind, als wir uns das oft wünschen würden. Woran das liegt, das ist gesellschaftlich durchaus umstritten.
Andere Gehirnforscher und Didaktiker widersprechen Spitzers Thesen scharf und kommen zu anderen Ergebnissen. Die Lehrer, mit denen ich gesprochen habe, lachen bei der Vorstellung, bald würde jeder Schüler im Unterricht am Laptop lernen. Wir sind schon froh, wenn wir 2 PCs für das Computerzimmer haben, höre ich oft. Nun, Dell, Apple und Samsung würden sich freuen über diesen großen Absatzmarkt. In Bayern gibt es 30 Notebook-Klassen. In Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen versuchen sogenannte Zukunftsinitiativen, möglichst viele Schüler mit einem Notebook für nicht mehr als 1.000 Euro auszustatten. Zahlen müssen die Eltern. In Großbritannien, den USA, in Indien, überall spenden Sponsoren, Internetmilliardäre und Firmen für Schüler-PCs. Bis die Nachfrage stimmt.
Der heimliche Lehrplan. Kompetenz. Innovationsmotor.
Die ökonomischen Kompetenzen.
Erhebliche Gefahren.
Das habt ihr auch nicht selber übersetzt.
Sprachkompetenzen.
Wie konkret sind diese Kompetenzen formuliert?
Wer bestimmt, was Schüler lernen? Lehrpläne sind auch politisch. Viele Schulbehörden achten darauf, dass möglichst wenig Schüler versagen und senken die Ansprüche in den Lehrplänen. In Berlin musste man 2016 für den mittleren Schulabschluss folgende Prüfungsaufgabe lösen. Bilden Sie aus den Zahlen 2, 3 und 6 die höchstmögliche Zahl. Auch wegen dieser Aufgabe halbierten sich die Anzahl der Fünfer und Sechser in den Abschlusszeugnissen. Hinter vorgehaltener Hand beklagen viele Lehrer, wie das Niveau sinkt.
Fünftens. Rechtschreibung.
Naja, man hat ja beobachten können, dass in den letzten Jahren so die Kritik an der Rechtschreibung eine ganz große Rolle gespielt hat. Und das finde ich einerseits verständlich, weil so in den 70er, Anfang 80er Jahren, glaube ich, vielen nicht so deutlich war, welche regulative Funktion die Rechtschreibung hat, zum Beispiel um das Lesen zu erleichtern, dadurch, dass Wörter immer gleich geschrieben werden.
In einigen Bundesländern gibt es wegen Rechtschreibfehlern maximal 2 Punkte Abzug.
Auf der anderen Seite ist es ein Problem, weil Rechtschreibung ist ja eine sehr spezifische Teilleistung, die eigentlich eine dienende Funktion hat. Sie soll ja helfen, dass das, was man inhaltlich zu sagen hat und was man versucht, sprachlich verständlich auszudrücken, dass das leicht gelesen werden kann. Aber wenn ich nichts Inhaltliches zu sagen habe und wenn ich nicht über eine Sprache verfüge, das interessant darzustellen, dann hilft es mir nicht, wenn ich alles richtig schreibe. Und ich glaube, da ist so im Moment die große Spannung, dass es einen Trend gibt, an Oberflächenmerkmalen Qualität festzumachen.
Beim Thema Schule ist jeder Experte und hat eigene Interessen. Dass die eigenen Kinder möglichst gut abschneiden, nicht über- bzw. unterfordert werden.
Also ich denke, dass die Note nicht das Entscheidende ist, sondern das machen die Lehrer im Unterricht. Und insofern finde ich es richtig, dass die Qualitäten inhaltlicher Art nicht beeinträchtigt werden durch die Formnote. Ich finde aber wichtig, dass man Rechtschreibung im Blick hat im Unterricht und dass man ein Konzept hat, wie man den Kindern hilft, ihre Rechtschreibung zu entwickeln.
Sechstens. Bildungsgefälle.
Also das heißt, in Hamburg ist einfach die Schule. Also Bremen, Hamburg und Berlin gelten als Schulsysteme, in denen man mit weniger Wissen durchkommt.
Ich kann nur so sagen, dass die Schüler, die den Übergang in die Oberstufe suchen, dass da einige sagen, ich gehe von Wedel aus, ist das ja ein Sprung, lieber in Hamburg zur Schule, weil es dort leichter ist.
Jeder, der spricht, hat eine Geschichte. Ich habe das Bayerische Zentralabitur gemacht. Damit nerve ich alle meine Freunde aus Bremen, Hamburg und Berlin seit Jahrzehnten.
Aber auch das ist nicht so einfach zu sagen, der Süden ist besser als der Norden. Also Sie haben in Thüringen zum Beispiel wesentlich mehr Einser-Abiturienten als in Niedersachsen. Sie haben in Rheinland-Pfalz eine niedrigere Durchfallquote als in Mecklenburg-Vorpommern.
Was mir natürlich auffällt, dass unsere Schüler nach oben hin Richtung Abitur häufig immer noch mehr leisten müssen als Schüler anderer Schularten, weil sie weniger Wahlmöglichkeiten haben. Also Mathematik beispielsweise ist Abiturfach auf Hauptfachniveau hier. In anderen Ländern ist das vielleicht immer noch wählbar, ja, als Grundkurs, nicht unbedingt als Leistungskurs. Also da gibt es immer noch erhebliche Unterschiede. Und dann denkt man schon manchmal, dass da im einen oder anderen Fall schon auch mit zweierlei Maß gemessen wird aus Sicht der Schüler.
Es ist die in der Allgemeinheit vermutete und auch geäußerte Behauptung, dass es diese Unterschiede gäbe.
So Alfred Lumpe von der Hamburger Schulbehörde. Renzo Constantino vom Kultusministerium in Stuttgart.
Wir hören selten Klagen, dass sich Schülerinnen und Schüler, die aus Baden-Württemberg in ein anderes Bundesland wechseln, sich dort schwer tun.
Wenn ein Kind aus Hamburg kommt und wir bemerken beim Aufnahmegespräch, dass es nicht auf dem Stand der Klasse ist, in die wir es aufnehmen sollten, wird dieses Kind ein Jahr zurückgestellt, wird vielleicht im G9 aufgenommen statt im G8 oder wir bieten entsprechende, ich sag mal, Nachschulungen an, also Förderangebote, Unterstützungssysteme. Und dann hat dieses Kind ja Zeit, hier auf unser Niveau aufzuspringen.
In Zeiten schrumpfender Schülerzahlen müssen Schulen mit attraktiven Kursen und gutem Abiturerfolg werben. Kunst oder Theater als Abiturfach.
Dieser Streit ist so alt, wie die Prüfungen insgesamt sind. Ob Theater und Kunst leichter als Sport oder Englisch oder Deutsch oder Mathematik ist subjektiv. Ich weiß natürlich auch, dass das Theater- und Kunstabitur manchmal abschätzig mit das leichte oder seichte Abitur bezeichnet wird. Dies sind aber subjektive Meinungen, die mit den echten Anforderungen an diese Fächer nichts zu tun haben.
Einser-Abiturienten
mehr leisten müssen.
Zurückgestellt.
Es ist ein Notbehelf.
Jeder, der spricht, hat Interessen. Ich bin Akademiker, Kind von Akademikern. Meine Tochter wird vermutlich auch studieren. Meiner Tochter werde ich bei den Hausaufgaben helfen können. Andere Eltern können das nicht so gut.
Manchmal habe ich das Gefühl, sozusagen die Lehrer sagen, okay, wir machen denen jetzt
einen guten Schulabschluss. Ja? Es ist politisch gefordert und die Noten werden immer besser. Dann kommen sie an die Uni, werden durch dieses Bachelor geschleust. Da kriegen sie, ohne dass die Arbeiten gelesen werden, eine 2. Und irgendwann stehen diese Menschen im Berufsleben. Wenn sie Lehrer werden, macht es nichts, dann schreiben sie eben tiger.de.
Ja, dann macht es viel, denn genau das dürfte nicht passieren. Na,
aber für sie nicht, weil sie sind ja dann beamtet. Aber sozusagen, wenn sie dann irgendwann mal Unternehmer, wirtschaftlich tätig, Entscheidungen treffen müssen, als Politiker, als, keine Ahnung, dann gruselt es einem so ein bisschen, weil jeder so ein bisschen die Verantwortung nach hinten weiterschiebt und irgendwann kommt die Realität.
Ja, nur ist, wenn Sie mal in die Geschichte der Schule gehen, werden Sie diese Klagen, die Sie jetzt
immer hören, haben. Ja.
Ja. Und ich lege immer gerne eine Folie aus den 30er Jahren von den Handwerkskammern auf über die Klagen, die man heute hört. Und dann frage ich mich, wo müsste unsere Wirtschaft eigentlich heute stehen, wenn das, was da gesagt wird, der Schlüssel zu Kompetenz im Berufs- und Alltagsleben ist.
Brauchen wir keinen Schulabschluss?
Es ist ein Notbehelf. Wir sollten nur nicht glauben, dass wir da so etwas wie jetzt wissen wir, wo der Betreffende wirklich steht hat. Das sind Annäherungsversuche und zwar fehleranfällige.
Beim Thema Bildung wird deutlich, dass Statusängste in erster Linie Zukunftsängste sind. Man sieht aufgrund von Mutmaßungen über das, was kommt, gefährdet, was man erworben hat und weitervererben will.
So der Soziologe Heinz Bude. Oder im marxistischen Jargon ausgedrückt, Schule ist ein Klassentreffen. Seit Jahrzehnten wird die Schule reformiert. Heerscharen von Didaktikern, Anthroposophen, Montessori-Anhängern, 68ern und Bildungspolitikern versuchen es immer wieder. Chancengleichheit für bildungsferne Schichten, die Jugend fit für das 21. Jahrhundert machen, schaut mal nach Finnland und in die Schweiz. So geht das immer weiter. Die gute Nachricht? Eigentlich ändert sich nichts. Hat ja auch die berühmte Metastudie von Hattie ergeben. Man muss Glück mit den Lehrern haben, dann klappt's auch in Bremerhaven.
Man kann halt, da müsste man halt weiter ausholen, sich zum Beispiel überlegen, ob es sinnvoll ist, Schüler sehr so lange zu beschulen, wie das halt im Moment gewollt ist. Das Abitur wird jetzt fast jedem Schüler empfohlen, das ist eine sehr lange Zeit. Viele Schüler sind persönlich nicht so reif, halt so lange sich mit abstrakten, lebensfernen Inhalten zu beschäftigen. Es würde, glaube ich, sehr sinnvoll sein, wenn man sich überlegen würde, das wäre ein Beispiel, Schüler nach der 9. Klasse zu ermöglichen, also allen Schülern möglichst, eine Ausbildung zu machen und dann die Rückkehr für diejenigen, die auch sagen, okay, ich interessiere mich tatsächlich für theoretische Inhalte, nochmal zur Schule. Das gesamte System ist zwar deutlich flexibler als früher, aber diese wesentliche Weiche, dass Schüler wirklich in die Praxis gehen und wieder zurückkommen und dann entscheiden, ja, ich will mich mit Theorie befassen, die ist leider noch in weiter Ferne.
Initiative Schule, Arbeitswelt, die ökonomischen Kompetenzen,
Rechtschreibung,
sozioökonomische Bildung,
Rechtschreibung,
Sprachkompetenzen,
Unterrichtsmaterialien,
Rechtschreibung,
Kompetenz, Rechtschreibung,
Qualitätskontrolle.
Lehrpläne. Wer bestimmt, was Schüler lernen? Feature von Lorenz Schröter. Die Sprecher waren Katja Birkle, Anne Lessmeister und Sebastian Miro. Technische Realisation Johanna Fegert und Angela Raymond. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2016.